Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du ja, das Wort des Vaters, das Wort Gottes, dass du es uns eröffnest, dass du heute zu uns sprichst. Ich bete, dass die Worte, die ich sagen werde, dass nicht meine Worte sind, sondern dass deine Worte sind. Und dass du den Menschen dadurch sagst, die hier sind, dass du ihnen sagst, was du ihnen sagen möchtest heute, Herr. Dass wir alle hinausgehen und etwas von dir mitgenommen haben, etwas von dir heute erlebt haben. Darum bete ich. Amen. Wir befinden uns ja zeitlich im Jahr gesehen zwischen der Auferstehung Jesu und der Himmelfahrt. Es ist eine schwierige Zeit für die Jünger gewesen. Es ist eine Zeit, wo zu diesem Zeitpunkt manche Jesus schon gesehen hatten. Andere hatten ihn noch nicht wieder gesehen. Aber sowieso wussten sie nicht richtig, wie geht es jetzt weiter? Was passiert jetzt? Was wird aus uns, aus dieser Bewegung, die wir dachten, dass Jesus sie startet und die so ein abruptes Ende gefunden hat? Und daraus möchte ich euch lesen, einen Vers eigentlich nur heute, aus Johannes 20, den Vers 19. Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Shalom. Die Situation dieser Jünger zu diesem Zeitpunkt ist unserer, glaube ich, oft gar nicht so unähnlich. Auch wenn wir eigentlich nicht in dieser Zeit noch leben, in dieser Zwischenzeit. Es hat sich ja die Himmelfahrt Jesu ereignet. Es hat sich ja Pfingsten ereignet. Der Heilige Geist ist ja hier. Wir tragen ihn in uns. Und trotzdem ist diese Situation, wie sie die Jünger haben, zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, unserer doch ähnlich. Die Jünger sind verunsichert. Sie wissen nicht, wie geht es jetzt weiter mit uns? Was soll jetzt passieren? Was sind die nächsten Schritte? Gibt es überhaupt nächste Schritte? Wird wirklich alles gut werden? Ist Gott noch bei uns? Und ich denke, es ist eine Situation, die wir häufig kennen. Für mich war es so eine Zeit, nachdem ich mein Mathematikstudium beendet hatte oder es kurz vor dem Ende war, da habe ich mich auch gefragt, wie geht es jetzt weiter? Was mache ich jetzt? Was ist jetzt eigentlich der nächste Schritt? So ein bisschen Fluch und Segen, wenn man Mathematik studiert. Man kann alles machen, man kann halt auch irgendwie alles machen. Ja, aber für irgendwas muss man sich halt entscheiden. Also gehe ich jetzt in die Lehre oder gehe ich in die Forschung oder in die Industrie? Bei der Industrie gibt es wieder so viele Felder. Versicherungsmathematik, Finanzmathematik, ins Ingenieurswesen, in die IT. Und für mich die große Frage war, will ich überhaupt Angestellter sein oder will ich mich selbstständig machen? Gibt es auch die Möglichkeit? Also es gibt viele, viele, viele Möglichkeiten, die ich hatte. Und ich habe mir bewusst damals darum gesagt, ich nehme mir 3 Wochen Zeit und in diesen 3 Wochen werde ich nichts tun, mich nicht bewerben, sondern ich werde erstmal nur beten, Gott fragen, Gott, was ist dein Weg jetzt weiter? Wo geht es für mich hin? Ich kann euch sagen, in den 3 Wochen habe ich keine Antwort bekommen, war nachher auch nicht schlauer, hat insofern nicht viel geholfen. Und ich stand immer noch da mit der Frage, wie geht es jetzt weiter? Genauso wie es den Jüngern damals auch ging. Die Frage, was ist jetzt? Und wir müssen ja ehrlich sagen, auch wenn wir Jesus ja in unserem Leben haben, auch wenn wir den Heiligen Geist in unserem Leben haben, ist diese Situation leider oft genau auch die, in der wir stehen. Ja, dass wir uns fragen, wie geht's weiter? Was ist dein nächster Schritt? Was ist dein Weg jetzt gerade? Wird wirklich alles gut werden, wie du gesagt hast, oder nicht? Und ich denke, auch in unserer Zeit ist das was viele Menschen, Christen wie Nicht-Christen, beschäftigt. Jeder ist irgendwie besorgt über irgendwas. Die einen jetzt wegen dem Ukraine-Krieg. Da kriegen wir Öl und Gas von Russland oder bald nicht mehr. Was bedeutet das für nächsten Winter vielleicht? Die anderen sorgen sich vielleicht mehr um die Klimaerwärmung. Schaffen wir es, die noch zu stoppen oder nicht? Wie viel wärmer wird es? Wie viel wärmer darf es noch werden? Und jeden besorgen sicher irgendwelche Fragen aus der Familie, aus dem Beruf. Die Kinder machen einem Sorgen, die Verwandten machen einem Sorgen, die Freunde vielleicht auch. Also es ist eine ganz, ganz große Unsicherheit, in der wir selber auch leben. Die Frage, die ich stellen möchte, ist, haben wir eine Antwort darauf, die anders ist, also wir meine ich die, die Jesus kennen, die anders ist als für die, die Jesus nicht kennen? Ja, klar, wir können beten, das habe ich ja, habe ich gesagt, habe ich auch damals, habe ich gemacht. Weil ich wusste, Mensch, Jesus ist bei mir, ich bete und frage ihn nach einer Lösung. Aber wenn man keine Antwort bekommt, dann wo ist dann der Unterschied? Ja, ich war trotzdem nicht sicherer über meinen Weg vorwärts. Ich wusste trotzdem nicht wirklich, wie es weitergeht. Also wo ist dann der Unterschied, wenn wir Jesus in unserem Leben haben, gegenüber, wenn wir nicht in unserem Leben haben? Im Nachhinein muss ich auch sagen, ich habe mich dann irgendwann beworben und noch vor Ende der Probezeit hat Paul mit mir geredet und ich wusste, okay, ich werde eigentlich Pastor. Insofern war die Frage im Nachhinein auch irgendwie fast egal, ich hätte irgendwas machen können. Ich bin es eh nicht lange geblieben, insofern war die Frage nicht so wichtig, wie ich damals gedacht habe. Ich dachte, es wäre weichenstellend und stattdessen war es nur eine Übergangszeit. Aber ich denke, das ist trotzdem die Gefahr, in der wir immer stehen, dass wir sagen, wir haben Jesus, also haben wir was anderes in unserem Leben. Und dann beten wir, aber leben eigentlich in derselben Unsicherheit trotzdem weiter. Also wir haben eigentlich keine Antwort. Versteht ihr, wie ich meine? Also die Gefahr, dass wir, zum Beispiel wir sagen, ja, wir beten für Frieden, aber trotzdem besorgt uns die Situation so sehr, dass wir in derselben Angst, in derselben Unsicherheit weiterleben, in derselben Unsicherheit weiterschwimmen. Und dass das eigentlich keinen Frieden gibt. Und ich möchte an der Stelle auch eine Sache anmerken. Wir verlieren das leicht aus dem Auge, aber wir leben in einer Welt, wie die Bibel sagt, in einer gefallenen Welt, in einer Welt voller Sünde. Es wird immer Katastrophen, es wird immer Kriege, es wird immer Hungersnöte geben. Da brauchen wir nicht mal in die Bibel schauen, das sehen wir, wenn wir in die Geschichte der Menschheit schauen, die letzten paar tausend Jahre, wie weit die Geschichte, die bekannte Geschichte reicht, gab es immer Kriege, immer Hungersnöte, immer Seuchen. Und wenn wir in die Bibel schauen, sagt die Bibel eher, es wird noch zunehmen, es wird noch schlimmer werden. Aber was ist dann unsere Hoffnung? Was ist dann das, worauf wir schauen? Oder sehen wir jetzt die Jünger an, die genau in so einer Situation sind, wo sie sagen, wie soll es weitergehen? Was tun wir eigentlich? Was ist jetzt unser Halt irgendwo? Und in diese Situation tritt dann Jesus und sagt, Shalom, Frieden mit euch. Wenn sie Jesus nicht gekannt hätten, dann wäre das reiner Spott gewesen. Wenn irgendjemand zur Tür reingekommen wäre und hätte gesagt, ich wünsche euch Frieden, dann hätten die Jünger sicher anders reagiert. Aber dass Jesus hineintritt, das zeigt ihnen was. Was zeigt es ihnen? Das zeigt ihnen, dass Gott treu ist. Dass Gott einen Plan hat. Dass er nicht mit ihnen abgeschlossen hat. Sondern dass, obwohl sie in einer scheinbar auswegslosen Situation waren, war Gott trotzdem bei ihnen und hatte ein Ziel mit ihnen. Und dass Jesus, nachdem er eigentlich gekreuzigt wurde, zu ihnen tritt, zeigt ihnen, Gott ist auch wirklich da. Gott ist wirklich treu. Und mir geht es heute darum, euch das ein bisschen wieder vor Augen zu führen, dass Gott tatsächlich treu ist, dass er wirklich treu ist. Auch wenn wir das manchmal Situationen haben, wo wir das nicht sehen. Wie gesagt, ob es jetzt Weltsituationen sind oder persönlich im Leben, aber Dinge, die uns betreffen, wo wir uns Sorgen machen, da müssen wir trotzdem immer wieder uns vor Augen führen, vergewissern, aber Gott ist treu. Gott ist wirklich, wirklich treu. Nicht wegen dem, was wir tun, sondern wegen dem, was er gesagt hat, weil er treu zu seinem Wort steht. Das ist sein Wesen, so ist er. Und um das wirklich euch davon zu überzeugen, dass Gott wirklich treu ist, müssen wir in die Vergangenheit schauen. Wir gehen mal ganz am Anfang zurück. Ganz am Anfang. Wo Gottes Geschichte mit seinem Volk beginnt. Die Geschichte beginnt mit Abraham. Einem jungen Prinzen, potenter Mann. Nee, Moment. Er war gar kein Prinz, er war ja Hirte. Kein Adliger, einfach ein Hirte. Der war nicht jung, der war alt, der war richtig alt. Der war nicht potent, er war zeugungsunfähig. Mit diesem Mann beginnt Gottes Geschichte mit seinem Volk. Diesen Mann, den andere vielleicht für unnütz halten, der in seiner Gesellschaft unten durch war, weil er keine Kinder hatte, mit diesem Mann sagt Gott, mit dir beginnt meine Heilsgeschichte. Mit dir will ich der Menschheit Rettung bringen. Und wir sehen, das passiert auch tatsächlich. Er kriegt ein Kind, was er völlig für unmöglich gehalten hat. Und ab dann wurde alles gut. Dann gab es keine Probleme mehr mit Gottes Volk. Stimmt auch nicht. Was passiert danach? Keine zwei Generationen später bricht in dem Land, in dem sie sind, wo Gott sie hingerufen hat, eine Hungersnot aus. Und sie ziehen nach Ägypten. Gott hat wieder vorgesorgt. Er ist trotzdem treu geblieben. Sie gehen nach Ägypten, wo es durch Gottes Vorsehung genug zu essen gibt. Und auch da geht nicht alles gut. Und auch da geht etwas schief, und zwar ganz gehörig schief. Ja, sie werden unterdrückt, sie werden zu Sklaven. Gottes Volk wird versklavt. Und auch dann, Gott bleibt treu. Auch dann ist Gott seinem Volk treu geblieben. Er führt sie aus der Sklaverei heraus, ihr kennt die Geschichten. Und dann sagt Gott Mose, der das Volk herausgeführt hat, diesen denkwürdigen Satz, wo Gott sich selber beschreibt und sagt, ich bin Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig, ich bin geduldig und von großer Gnade und Treue. Ich bin der Gott von großer Treue. Versteht ihr, das heißt nicht, dass das Volk irgendwie keine Probleme hatte, dass es immer glatt ging. Überhaupt nicht. Die hatten so viele Probleme. Also da können sich andere Völker eine Scheibe von abschneiden, wie viele Probleme die hatten. Furchtbar. Aber Gottes Treue zeigt sich nicht darin, dass sie keine Probleme hatten, sondern dass durch alle Probleme durch alle Unwägbarkeiten, bleibt er seinem Volk, was er erwählt hat, immer treu. Immer treu, immer treu. Und führt sie durch alles, absolut alles hindurch. Sie kommen zum verheißenen Land, wo Gott sie hinführen will. Und sehen dort übermächtige Feinde. Die Kundschafter sagen, zahlreich wie Heuschrecken, groß wie Riesen, furchtbar. Jetzt ist alles verloren. Aber auch da, Gott findet einen Weg. Gott zeigt ihnen den Weg, er führt sie ins verheißene Land und sie nehmen das Land ein. Man hat übrigens vor gar nicht so langer Zeit bei Ausgrabungen eine Medaille gefunden von dem Altar, das das Volk vorher aufgerichtet hat. Also gab tatsächlich einen archäologischen Beleg dafür, dass es sich so zugetragen hat, dass das Volk in das verheißene Land dann eingezogen ist, wo Inschriften draufstehen von den Wörtern, die sich auch in der Bibel wiederfinden. Das nur so am Rande. Aber hier, Gott ist immer treu geblieben. Die einzige, und das muss man sagen, die einzige Situation, wo es wirklich brenzlig wurde, ist, als das Volk sich von Gott abgewandt hat. Da wurde es gefährlich. Und das müssen wir bei aller Treue, über die wir reden, auch sagen, wir sind nicht immer treu und das ist eine gefährliche Sache. Wenn wir uns von Gott abwenden, dann lässt er das zu. Muss man so sagen, er lässt es zu, dass wir uns von ihm wegdrehen. Ja, das Volk will irgendwann nichts mehr mit ihm zu tun haben. Ihnen geht es eigentlich gut. Das Reich zersplittert in Nordreich und Südreich. Das Nordreich wird erst von den Assyrern, von einer Großmacht der Zeit, das Südreich von den Babyloniern erobert und das Volk komplett weggeführt. Fast komplett weggeführt. Also da, wo die Israeliten, wo das Volk Gottes ihm nicht mehr treu wurde, da wurden sie tatsächlich bedrängt, da kamen sie tatsächlich in große Schwierigkeiten hinein. Aber auch da hört die Geschichte noch nicht auf. Dann, wo sie in der nicht Sklaverei, aber im Exil, wo sie zu Gott sich wieder umkehren und sagen, aber Herr, wir brauchen dich. Da ist er immer noch treu. Selbst dann, obwohl das Volk Israel die Treue mit ihm gebrochen hat, ist er dem Volk trotzdem treu geblieben und führt sie wieder zurück. Ihr könnt es nachlesen in Esra und Nehemia, diese Geschichte. Also durch diese ganzen Dinge hindurch, und dann wird das Land Israel wird als nächstes erobert von den Persern. nach den Babyloniern. Nach den Persern kommen die Griechen, nach den Griechen kommen die Römer. Ein Großreich nach dem anderen, muss man sagen, riesige Mächte geben sich da die Klinke in die Hand. Alle bringen ihre eigene Religion mit und alle gehen unter. Das Volk Gottes steht in diesem Punkt immer noch. 2000 Jahre lang etwa. Von Abraham, sagt man 1900 vor Christus, bis zu Jesus sind 2000 Jahre, wo alle wirklich Probleme, wie wir sie uns kaum vorstellen könnten, die das Volk hatte, eins nach dem anderen zerschellt an dem Felsen der Treue Gottes. Und ich will, dass wir das so vor Augen haben, was Gott alles gemacht hat. Und schickt in diese Situation hinein, schickt er Jesus. In dieses, wo sie das Volk schon wieder unterdrückt wird, diesmal von den Römern, von einer ganz anderen Problem, einer ganz anderen Größenordnung. In diese Situation tritt Jesus hinein und zeigt dem Volk auch hier wieder, ich bin treu. Und in diese, und bringt eigentlich einen neuen Bund mit, einen neuen Bund Gottes mit den Menschen, wo wir auch mit hineingenommen sind in diesen neuen Bund. Ein Bündnis, das jetzt nicht mehr Knechtschaft, sondern Kindschaft heißt. Jetzt sind wir Kinder des himmlischen Vaters. Das ist das, was Jesus uns verspricht. Das ist die Antwort auf unsere Sorgen, auf unsere Ängste. Er vergibt uns all unsere Schuld und nennt uns jetzt Kinder, Kinder Gottes, mit einem himmlischen Vater. Und Paulus schreibt das so schön. In Römer 8, 32 schreibt er, er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Durch alle Probleme, durch alle Untreue vom Volk, bleibt Gott seinem Volk immer treu. Auf jeden Schritt des Weges. 2000 Jahre lang bis zu Christi Geburt und seitdem mit einem neuen Bund. Nochmal 2000 Jahre. 4000 Jahre lang hat Gott sein Volk bewahrt und durchgetragen. Es gab immer Probleme, es gab immer Kriege, es gab immer Sklaverei, was auch immer. Und trotzdem sitzen wir heute hier. Du bist ein Produkt von der Geschichte Gottes, die mit Abraham angefangen hat, bis zu dir und mir heute. 4000 Jahre lang. Lieben, wir sollten uns keine Sorgen machen, dass Gott jetzt auf einmal anfängt, untreu zu werden. Ich glaube, er hat 4000 Jahre gewartet, um zu sagen, so, und jetzt überlasse ich euch selber. Er ist 4000 Jahre treu gewesen und er ist es auch nochmal 4000 Jahre, wenn es sein muss. So lange, bis Jesus wiederkommt, wird er immer treu sein. Und wir müssen uns das bewusst machen, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir beten, dass wir nicht zu jemandem kommen, der wankelmütig ist, der vielleicht bald seine Treue entzieht, sondern zu jemandem kommen, der seine Treue immer wieder unter Beweis gestellt hat und der es auch in Zukunft immer wieder tun wird. Und da denke ich, könnt ihr auch in euer eigenes Leben schauen, wenn ihr mit Jesus geht, dann seht ihr genau das. Dann seht ihr genau das, das habt ihr in eurem eigenen Leben erlebt, dass er immer treu gewesen ist. Auch wenn es mal Zeiten der Unsicherheit gibt, Zeiten, die schwieriger sind als andere. Er ist immer treu. Eine Frage, die ich in meiner Generation vor allem immer mal wieder höre und worüber viel geschrieben wird, schlage ich jetzt auch so ein bisschen Bogen zum Muttertag, ob man in dieser Zeit noch Kinder bekommen sollte. Also kann man das Kindern antun, in so eine Zeit hineingeboren zu werden? Wisst ihr, wie furchtbar mutlos die Zeit ist, wie furchtbar mutlos die Menschen sind, dass so ein entsetzlicher Gedanke überhaupt aufkommt und sogar ernsthaft diskutiert wird. Und wir sollten da nicht einstimmen, wir sollten nicht uns genauso verhalten, nicht in diese Denkweise hineinkommen. Die Menschen, die Kinder gerade, brauchen Mütter, die von der Treue Gottes schwärmen können, die davon erzählen können aus ihrem eigenen Leben und aus der Geschichte vom Volk Gottes, was Gott alles getan hat, wie treu er in allen Situationen gewesen ist. Dass auch an die nächste Generation, dass da Menschen sind, die sich aufopfern, Deswegen denke ich, ist es gut, dass wir einen Muttertag haben und dem auch gedenken und einmal im Jahr wenigstens sagen, Mütter, ihr seid super. Ihr macht das klasse. Ich möchte euch persönlich danken, dass ihr euch investiert in Menschen, das ist doch zutiefst etwas, was Jesus getan hat, sich in die Schwachen investieren, sich in die investieren, die selber noch nichts Produktives vielleicht für die Gesellschaft tun können, aber die es trotzdem wert sind, weil sie alle Würde haben, wie jeder Mensch auch in Gottes Augen, die es wert sind, dass in sie hineingelegt wird, die es wert sind, dass sie gesegnet werden und die sich daran erinnern, Gottes Treue, die ist immer gleich. Er ändert sich nicht. Über 4000 Jahre hat er sich nicht geändert, er ändert sich auch heute nicht. Und das ist es, was uns Mut geben kann, was die Jünger gesehen haben, als Jesus in den Raum trat und gesagt hat, Frieden sei mit euch. Genau das können wir auch, genau daran können wir auch heute denken, genau daran können wir uns heute erinnern, ja, er ist treu. Letzte Woche in der Sprachfördergruppe, die wir haben, ist immer Montag bis Freitag immer so 4-5 Stunden. Da werden die Kinder immer so zwischen, ich glaube, 12:30 und 1 von ihren Eltern abgeholt. Die sind ja sehr klein, das sind ja so 4- und 5-Jährige, also die können nicht alleine nach Hause gehen. Und da kommt es natürlich immer vor, dass einer von denen der Letzte ist, der abgeholt wird. Und für den ist natürlich immer doof. Also kommt ein bisschen aufs Kind an, manche finden das super, die können dann ganz alleine spielen. Aber jetzt letzte Woche war da ein Junge, für den war das nicht so schön. Der hat sich da gelangweilt und er hat sich gewundert, warum sein Vater ihn noch nicht abgeholt hatte. Eigentlich wollte er ja kommen. Und dann sehe ich so aus dem Bürofenster raus, Paul stand neben dem Jungen, wie der Junge sagt, ja, weiß ich auch nicht, was mit meinem Papa ist. Und Paul meinte, ja, aber der müsste dich doch jetzt abholen, oder? Meint der Junge, ja, genau, er wusste es nicht. Und ich sehe durchs Fenster eben, wie der Junge da steht, mit so einem zweifelnden Blick, kommt mein Papa denn wirklich? Ja, wie Kinder so sind, die sind sich dann auf einmal nicht mehr so sicher. Kommt er denn wirklich oder hat er es vielleicht vergessen? Und er hält Ausschau, er schaut zur Straße und sagt irgendwann, da ist das Auto von meinem Papa. Und siehst du, die Augen fangen ein bisschen an zu leuchten, er kriegt Hoffnung. Sagt Paul, wollte ihn auf den Arm nehmen, meinte, nee, das glaube ich nicht, das ist nicht das Auto von deinem Papa. Und der Junge war sich auch nicht so ganz sicher, er hat noch so ein bisschen gezögert. Es hätte auch ein anderes Auto sein können, was so aussieht. Er sagt ihm, dass es wirklich, wirklich das Auto von seinem Papa ist. Und ich habe den Papa gar nicht selber gesehen, aber das musste ich auch nicht, weil ich die Reaktion von dem Jungen gesehen habe. Er sieht seinen Vater einmal, Papa, schreit er, reißt die Arme auseinander und schießt los wie ein Pfeil. Und immer wieder, Papa, Papa, und schreit. Und Paul ruft ihm noch hinterher, Junge, du hast deine Brotdose und deine Jacke vergessen. Es war ihm sowas von egal. Er ruft nur, Papa, und rennt auf seinen Vater zu, der ihm entgegenläuft. So müssen wir sein, genau so. Dem Jungen hättest du ihm nachrufen können, was du willst. Der hätte nicht umgedreht, der hätte nicht mal zurückgeguckt. Er wusste einfach, sein Papa ist endlich da, der Papa, auf den er gewartet hat. Und so ein Papa will Gott für uns sein, ein himmlischer Papa, zu dem wir rennen können, bei aller Unsicherheit, was auch immer. Wir wissen, er ist da, er kommt garantiert. Wo wir ihn brauchen, da ist er treu. So ein Papa ist er. So ein Papa ist er. Und ich will, dass wir, wenn wir jetzt zum Abendmahl kommen, so Preisteam, ihr könnt gerne schon kommen, dass wir das mit diesem Bewusstsein tun. Das Abendmahl ist unser Ja zu ihm. Gott sagt garantiert Ja zu uns. Er sagt immer Ja zu jedem, der möchte. Er ist der garantiert treu ist. Auf jeden Fall. Das kann ich versichern. Wenn wir zum Abendmahl kommen, dann sagen wir, ja, ich will auch dein Kind sein. Ich will dich Papa nennen. Ich will, dass du für mich sorgst. Und in der Nacht, da Jesus verraten wurde, da nahm er das Brot, er dankte, er brach es, sagte, das ist mein Leib, mein Körper, der wurde für euch gegeben. Esst davon zu meinem Gedächtnis. Genauso nach dem Essen nahm er den Kelch. Er sagte, dieser Kelch, das ist der neue Bund in meinem Blut. Der Bund der Kindschaft, dass ihr einen himmlischen Vater habt. Trinkt daraus zu meinem Gedächtnis. Jesu Leib wurde für euch gebrochen und sein Blut für euch vergossen, damit ihr an dieser Kindschaft teilhaben könnt. Ich lade euch ein, nach vorne zu kommen und an dem Abendmahl teilzunehmen und heute neu zu schmecken und zu sehen, wie freundlich der Herr ist.